Minuten. Magazin heute Morgen mit Susanne Stöppel auf die Sydney. Guten Tag.
Guten Morgen. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran ist auch an diesem Montag unser Hauptthema. Die gegenseitigen Angriffe dauern an und wir wollen wissen, wie die Menschen im Iran damit umgehen. Und wir schauen auch an den G7-Gipfel in Kanada, wo der Westen nach einer gemeinsamen Antwort auf diesen Krieg sucht. Und der Blick in die Schweiz, die Gebäudeversicherung, die zahlt, wenn wie in Platten Häuser zerstört werden. Wir fragen, hat es Folgen für die Versicherung, wenn sich Naturgefahren häufen? Die erste Frage jetzt aber mal an Sandro Peter. Wie wird das Wetter?
Guten Morgen. Ja, zuerst ist es noch bewölkt und lokal kann es auch nass werden. Dann wird es allmählich sonniger bei maximal 23 Grad. Im Süden wird es schön bei 30 Grad.
Ja, eben Israel und der Iran haben sich erneut gegenseitig angegriffen. Die vierte Nacht in Folge. Sandro Peter, wie haben denn die Angriffe in dieser Nacht ausgesehen?
Ja, laut israelischen Angaben sind aus dem Iran Raketen abgefeuert worden in Richtung Israel. Der Iron Dome, also die israelische Luftabwehr, die sei aktiviert worden. Es seien aber dennoch Explosionen zu hören gewesen, so etwa in der Stadt Haifa. Ein Rettungsdienst berichtet von mehreren Verletzten dort. Zuvor gab es auch schon Meldungen von Explosionen in Tel Aviv oder Jerusalem.
Also das mal die Situation in Israel. Das Land hat aber auch den Iran erneut angegriffen.
Genau, das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Ziele im Iran beschossen. Die Rede ist da von Abschussrampen für Raketen. Der Iran hat außerdem gemeldet, dass der Geheimdienstchef Mohammad Qasemi und sein Stellvertreter getötet worden sind.
Wenn es da jetzt Einschläge auf beiden Seiten gab, gibt es da auch Angaben über allfällige weitere Opfer?
Der Iran hat am Abend erstmals offizielle Opferzahlen bekannt gegeben, seit der Konflikt eskaliert ist am Freitag. 224 Menschen seien getötet worden und fast 1300 seien verletzt worden. Israel hat von 14 Todesopfern auf seiner Seite und fast 400 Verletzten berichtet. Da sind allfällige Opfer aus der Nacht nicht eingerechnet.
Danke, Sandro Peter, für den Moment. Schauen wir weiter in den Iran. Über 200 Tote und fast 1300 verletzte Menschen dort. Also wie geht die Bevölkerung mit dieser Situation um? Was bedeutet das für sie? Was bedeutet das auch für ihren Alltag, diese ganze Situation? Darüber habe ich mit Karin Senz gesprochen. Sie ist freie Journalistin und berichtet von Istanbul aus über den Iran.
Also sie haben vor allem mal Angst und manche sind auch einfach in Panik. Ich habe mit mehreren Leuten geschrieben, die auch berichtet haben, dass in der Nähe ihrer Wohnungen es Explosionen und Angriffe gegeben hat. Es soll auch ein Hotel getroffen worden sein. Und auf dem Basar beispielsweise in Teheran, dem zentralen Basar, ist es wohl so, dass auch Goldhändler jetzt ihre Läden räumen. Und Teile des Basars sind auch schon geschlossen, weil man A, Angst hat vor einer Eskalation, aber B, eben auch vor Plünderungen. Und dieser Basar, das ist ja eine Lebensader der Stadt. Auf der anderen Seite sieht man lange Autoschlangen raus aus der Stadt, teilweise auch eben an den Tankstellen, weil man ja erstmal noch den Sprit braucht, um rauszukommen. Eine Freundin hat geschrieben, sie bleibt erstmal in Teheran, weil gestern der schrecklichste Tag war, um die Stadt zu verlassen, weil es eben nur Stau gibt. Viele sind aber überhaupt nicht nach dem Wochenende, und das Wochenende im Iran ist ja Donnerstag und Freitag, zurückgekommen in die Stadt, sondern sind erstmal auf dem Land geblieben, weil sie glauben, dass sie da sicherer sind.
Sagt also Karin Senz, die als freie Journalistin über den Iran berichtet. Ja, in der Krieg zwischen den beiden Ländern ist auch das große Thema auf dem aktuellen G7-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der G7-Staaten treffen sich derzeit im kanadischen Kananaskis in der Provinz Alberta. Und mit in Kanada dabei ist auch eine EU-Delegation. Gestern Abend Ortszeit haben sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa in einer Pressekonferenz zum Krieg geäußert. Fredrik Steiger war für uns mit dabei und ich habe ihn gefragt, was die beiden denn zu Israel-Iran gesagt hätten.
Aus europäischer Sicht sollten sich die G7 vor allem für eine Deeskalation stark machen und entsprechend Druck ausüben auf den Iran und auf Israel. Das machte EU-Ratspräsident Antonio Costa sehr deutlich. Es brauche jetzt Raum für Diplomatie. Und in diesem Sinne äußerten sich auch die übrigen europäischen Gipfelteilnehmer, etwa der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz oder der britische Premierminister Keir Starmer. Sie drängen darauf, dass die G7 zum israelisch-iranischen Krieg einen Beschluss fassen, weil sie eine Ausweitung des Krieges befürchten.
Wenn es um Israel und Iran geht, ist aber noch viel wichtiger, was die USA sagen. Die USA sind ja historisch der wichtigste Verbündete von Israel und das Regime in Iran ein Erzfeind. Was sagt denn der US-Präsident Donald Trump? Was ist seine Position?
Er hat sich unmittelbar vor seinem Aufbruch zum G7-Gipfel gestern Nachmittag geäußert, betonte ebenfalls, es brauche ein Abkommen, mit dem sichergestellt werde, dass der Iran sich niemals Atomwaffen zulegen könne. US-Präsident Donald Trump sagte aber gleichzeitig auch, dass man manchmal zwei Staaten Zeit geben müsse, einen Krieg auszufechten. Und schon zuvor hatte er doch einige Sympathie geäußert, ja gar Bewunderung für die Wirksamkeit der israelischen Angriffe.
Das klingt jetzt nicht wirklich nach einer einheitlichen Haltung des Westens. Gibt es da dennoch Chancen, dass dieser G7-Gipfel in dieser Frage was bewirken kann?
Eine einheitliche Haltung zeichnet sich tatsächlich nicht ab. Es gibt zudem auch keine vorbereitete Erklärung. Die Gipfelteilnehmer werden also darüber wohl ziemlich intensiv und kontrovers diskutieren, vermutlich schon als erstes Traktandum heute Vormittag. Aber ob am Ende tatsächlich mehr herauskommt als ein allgemeiner Aufruf an die Kriegsparteien, auf eine diplomatische Lösung zu setzen, ist offen und eher unwahrscheinlich. Im Idealfall würden natürlich die G7 einen konkreten Vorschlag für ein neues griffiges Atomabkommen mit dem Iran vorlegen und dann Druck machen auf den Iran, es zu unterzeichnen und auf Israel es zumindest zu billigen. Aber damit ist nicht zu rechnen.
Sagt Fredrik Steiger, der für uns den G7-Gipfel in Kanada beobachtet. Ja, und US-Präsident Trump, der ist nicht nur dort auf der internationalen Bühne aktiv, sondern natürlich auch zu Hause in den USA. Und da hat er die Einwanderungsbehörde aktuell angewiesen, ihre Aktionen auszuweiten.
Ja, und das besonders in Städten, die von den Demokraten regiert werden. Trump nennt dabei ausdrücklich Städte wie Los Angeles, Chicago oder New York. Dort müssen die Bemühungen, illegale Einwanderinnen und Einwanderer festzunehmen und abzuschieben, verstärkt werden, sagte Trump. Die Beamten der Einwanderungsbehörde ICE sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um das größte Massenabschiebungsprogramm der Geschichte umzusetzen. Das sagte Trump wörtlich. In zahlreichen US-Städten gab es in den letzten Tagen Proteste und teils auch Krawalle gegen Trumps Migrationspolitik, so zum Beispiel in Los Angeles. Und gleich noch eine Meldung aus den USA. Im US-Bundesstaat Minnesota sind am Samstag eine Politikerin und ihr Ehemann getötet worden. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bekannt gegeben. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Es dürfte nicht sein, dass man so seine politischen Differenzen austrage, sagte Walz an einer Medienkonferenz.
Talk to a neighbor rather than arguing. Debate an issue. Shake hands. Find common ground.
Redet miteinander, diskutiert miteinander und findet Gemeinsamkeiten, so der Aufruf des Gouverneurs. Der 57-jährige Verdächtige soll am Samstag bei einem weiteren Angriff auch einen demokratischen Senator und dessen Frau schwer verletzt haben. Seither war er auf der Flucht.
Kommen wir nun von den USA in die Schweiz. Hier sind gestern Nachmittag heftige Gewitter über das Land gezogen und besonders betroffen war die Region Biel.
Ein Mann ist dort schwer verletzt worden. Er sei von einem Ast getroffen worden, der heruntergestürzt sei, sagt die Polizei. An mehreren Orten war der Verkehr eingeschränkt wegen umgestürzter Bäume. Im Kanton Neuenburg musste das Gelände des Festineuch geräumt werden. Das Festival wurde abgebrochen. Und am Flughafen Zürich wurde der Betrieb für eine knappe halbe Stunde unterbrochen. Es sei zu Verspätungen und Flugausfällen gekommen, sagt ein Sprecher zur Nachrichtenagentur Keystone Esther.
Ja, und zerstörte Gebäude und Häuser, das ist natürlich auch, aber in einem viel massiveren Maße natürlich in Blatten im Wallis Thema. Und wenn dort nach dem Bergsturz das Dorf nun neu aufgebaut werden soll, dann reden da nicht nur Gemeinde und Bewohnerinnen und Bewohner mit, sondern auch Versicherungen. Genauer gesagt Gebäudeversicherungen. Denn sie, die kantonalen oder privaten Gebäudeversicherungen, decken die Risiken von Naturgefahren ab. Sie zahlen, wenn wie jetzt Häuser zerstört werden. Aber wie ist das in Zukunft? Extremwetterereignisse werden ja intensiver, Murgänge, Hochwasser und Stürme häufiger. Ändert das etwas bei den Versicherungen? Inlandredaktor Matthias Baumer hat nachgefragt.
Die Prämien bei kantonalen oder privaten Gebäudeversicherungen steigen, wenn auch auf tiefem Niveau. Ist das wegen Murgängen, Lawinen oder Hochwasser, die es immer häufiger gibt? Die Natur sei nicht so stark kostentreibend, sagt Eduard Held, Leiter Naturgefahren beim Schweizerischen Versicherungsverband.
Wir bauen teurer, wir bauen mehr. Die Versicherungssummen haben sich sogar versiebenfacht in den letzten 50 Jahren.
Wir hätten das Land mit Wohlstand überbaut. Doch die Versicherungen könnten die Schäden, welche Naturgefahren verursachen, jetzt und in Zukunft tragen. Weil das System so solidarisch, so stabil sei, sagt Michael Wieser, Direktor des Verbands der kantonalen Gebäudeversicherungen.
Jeder ist dabei, für jeden gelten die gleichen Regeln und die Prämien sind tief.
Das sei die Basis einer schier unerschütterlichen Solidarität unter den Versicherten. Eine Solidarität, die jetzt stabil ist. Doch dieses System der gegenseitigen Hilfe dürfe nicht starr bleiben, müsse sich auch wegen der steigenden Risiken von Naturgefahren ständig anpassen.
Dieses System kommt nicht in diesem Sinne unter Druck, sondern dieses System muss sich laufend auch weiterentwickeln. Und das tun wir, das ist unsere Kernaufgabe.
Wenn aber Häuser überflutet oder verschüttet werden, die in den immer gleichen stark gefährdeten Gebieten stehen, kann der Moment kommen, wo die Solidarität kippt. Kippen nein, sagt Eduard Held vom Schweizerischen Versicherungsverband.
Aber man kann schon an Grenzen stoßen, wenn man bei der Siedlungsentwicklung nicht genau hinschaut, wenn man die Raumplanung, die roten Zonen nicht ernst nimmt, dann strapaziert man das System schon, weil man dann eben erlaubt, in Gebieten zu bauen, wo eigentlich die Versicherbarkeit dann irgendwann nicht mehr gegeben ist.
Auch deshalb bringen sich die Versicherungen in die Raumplanungsdiskussion ein.
Ja, und in Platten selbst geht es jetzt, wie gesagt, um einen Neuaufbau, um eine Umsiedelung. Was man da vom italienischen Erto lernen kann, wo etwas Ähnliches passierte, das können Sie auf der SRF News App nachlesen. Nun aber hier zunächst noch die Börsendaten.
Geliefert werden diese von SIX. Der Nikkei-Index in Tokio steigt um 1,2%. Der Euro wird zu 93,77 Rappen gehandelt und den Dollar gibt's für 81,24 Rappen.
Und das sind die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Philipp Erhardt. Die Zeit 6:45.
Das Wetter heute mit Jan Eitel. Wie wird der Tag?
Es wird auch schon bald wieder sonnig, aber der Start ist noch grau und da und dort ist es auch noch kurz nass. Tagsdauer lockert die Bewölkung auf. Es wird dann immer sonniger und es gibt etwa 23 Grad. Im Süden ist der ganze Tag sonnig bei 30 Grad.
Eins am Morgen. Mit der Elena Bernasconi.
Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid locker und entspannt in die neue Woche gestartet. Also richtig glücklich startet ganz bestimmt Marlene Reusser. Sie hat nämlich gestern Tour de Suisse von den Frauen gewonnen.
Ja, super Freude, mega cool.
Logisch ist es cool. Tour de Suisse. Seit gestern sind jetzt auch die Männer am Fahren und vielleicht erinnert ihr euch, die letzten Jahre sind bei den Velorennen in der Schweiz ganz schlimme Unfälle passiert. Zweimal mit tödlichen Folgen. Darum sind die Fahrerinnen dieses Jahr mit GPS-Tracker ausgerüstet. So soll im Unglücksfall schneller Hilfe kommen. Wie es mit dem System läuft? Zwischenbilanz mit dem Olivier Senn, einem Direktor von der Tour de Suisse. Er ist unser Morgengast. Jetzt geht auf dem Eis. We'll be right back.
Und Dreaming, 16 Minuten nach der 7. ist es. Sport kann ja auch gefährlich sein. Das hat man die letzten Jahre bei Velorennen gemerkt. Zwei tödliche Unfälle innerhalb von 2 Jahren. Zuerst der Gino Meder, der vor 2 Jahren durch den Swiss gestürzt und später an den Verletzungen gestorben ist, und letzten Herbst an der Rad-WM zu Zürich die erst 18-jährige Muriel Fuhrer. Sie ist länger nicht gefunden worden und neben der Strecke nachher irgendwann ist aufgegriffen, später im Spital gestorben. Und die zwei Ereignisse, die haben im Radsport und weit darüber hinaus natürlich grosse Bestürzung ausgelöst. Das Thema Sicherheit im Radsport ist gross und breit diskutiert worden. Und an der Tour de Suisse hat man jetzt reagiert. Es gibt nämlich neue GPS-Tracker, die Tour de Suisse läuft. Und wir ziehen Zwischenbilanz.
SRF 1 Morgengast.
Der Morgengast heute ist der Aargauer Olivier Senn. Er ist seit über 10 Jahren Direktor von der Tour de Suisse. Er war auch sportlicher Leiter an der Rad-WM im letzten Herbst in Zürich. Und die 2 tödlichen Unfälle in den letzten 2 Jahren im Radsport hat er also miterlebt. Guten Morgen, Herr Senn.
Guten Morgen.
Ich habe es vorhin erwähnt. Dir selber hat die beiden tödlichen Unfälle mit dem Gino Meder und mit dem Muriel Fuhrer noch miterlebt als Funktionär an den jeweiligen Anlässen. Mit welchem Gefühl seid ihr jetzt in die Tour de Suisse gestartet?
Ja, ist noch schwierig so zu beschreiben, weil die zwei Unfälle, die hinterlassen selbstverständlich Spuren, die geben mir vor allem viel zu denken. Aber auch im Bewusstsein, dass das Gewissungsrisiko immer mitfährt und man so Situationen einfach nicht gänzlich ausschliessen kann. Das Gefühl soweit ist eigentlich gut, weil wir wissen, dass wir alles gemacht haben, was möglich ist, um im Thema Sicherheit einen Schritt weiter zu gehen. Und wir wissen auch, dass das Thema generell auch bei den Mannschaften, bei den Athleten und Athletinnen einen höheren Stellenwert hat das auch schon. Und da gibt es so wie ein besseres Gemeinschaftsgefühl zu dem Thema. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Darum ist eigentlich das Gefühl gar nicht so schlecht.
Ja. Der hat das, was er jetzt schon angetönt hat, der hat eben Massnahmen getroffen, dass die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer erhöht wird. Es gibt jetzt einen GPS-Tracker für Athletinnen und Fahrer. Hat es jetzt an der Tour de Suisse schon Situationen gegeben, wo der Tracker zum Einsatz ist gekommen?
Ja, also die Tracker sind bei allen Athletinnen auf dem Velo im Einsatz gewesen. Man hat natürlich das System zuerst müssen kennenlernen. Man hat sehr viel gesehen auf diesen Tracker, also genau da, wo wir eigentlich wollen, die verschiedenen Situationen, wo definiert worden sind, die hat man können nachvollziehen. Wir haben auch einmal als Beispiel einen Fall gehabt, wo das Team nicht gewusst hat, wo eine Athletin ist. Die hat sich dann bei unserer Sicherheitszentrale gemeldet. Die hat eigentlich mit richtigem Ausblick können die Athletin lokalisieren, das Team informieren, wo sie ist. Sie ist auch mit dem Velo unterwegs gewesen. Und das Team hat dann sofort mit ihr Kontakt aufgenommen. Also genau da, wo wir eigentlich wollen, haben wir schon können erreichen in einem Fall, wo jetzt kein Sturz war. Aber wir wissen, das System funktioniert.
Mhm. Die hat sozusagen schon mal so getestet. Grundsätzlich, jetzt die Frauen haben ja ihre Tour gestern Sonntag abgeschlossen. Teams und Fahrerinnen haben das freiwillig mitgemacht, also der GPS-Tracker mit dabei gehabt. Was sind so für Rückmeldungen gekommen bis jetzt? Das glaube ich jetzt nicht. Wir haben tatsächlich einen Ausfall in der Leitung jetzt gerade im Moment. Versuche es.
Ich habe so ein ganzes leisliges Blub gehört.
Ein kleines Blub, wo ich gehört habe, dass der Herr Senn aus der Leitung rausgefallen ist.
Die Technik.
Ja, die Tücken der Technik. Ah, yeah. Oder? Es hat mich jetzt schon noch Wunder genommen, was es da für Rückmeldungen gab, was der Olivier Senn da dazu sagt.
Vielleicht verwünschen wir ihn noch mal. Oder er uns, je nachdem.
Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, dass es Rückmeldungen von den Fahrerinnen gegeben hat. Und zwar von der Ginia Galuori zum Beispiel, wo der Tracker am Sattel noch nicht ganz ausgefeilt findet.
Eigentlich würde es mehr Sinn machen, irgendwie am Körper den Tracker zu haben oder am Helm. Weil zum Beispiel, wenn man einen Defekt hat und das Bike muss wechseln, hat man ja wie nicht mehr am Velo. Aber ja, es ist sicher einmal ein sehr guter Schritt und es ist auch wichtig, dass man mal etwas gemacht hat.
Und das ist ja etwas, was die Fahrerinnen offenbar auch gutieren. Jetzt schaue ich mal, ob ich den Olivier Senn wieder am Telefon habe.
Jawohl.
So, dann haben wir euch wieder aufgeschaltet. Et voilà. Und haben kurz überbrückt. Ich weiss nicht, ob ihr es jetzt gehört habt, Ginia Galuori, die von diesem Tracker geredet hat und die gesagt hat, einfach die Geschichte mit dem Sattel sei so ein bisschen suboptimal. Seid ihr dort noch so ein bisschen am Austesten?
Ja, selbstverständlich. Das ist jetzt ein erster Einsatz und es gibt ganz viele Parameter, die da zusammenspielen müssen, dass das System schlussendlich wirklich perfekt ist. Und jetzt sind wir ganz sicher noch nicht. Die Infrastruktur selber, also was für ein Gerät, wo ist es, all da müssen wir jetzt Erfahrungen sammeln und da werden wir sicher in den nächsten 1-2 Jahren noch massiv können verbessern.
Im Gespräch mit den Athletinnen und den Athleten ist jetzt unserem Sportteam, das dort so ein bisschen mit ihnen geredet hat über den GPS-Tracker, aufgefallen, dass der Wunsch schon da wäre, dass das international auch passieren würde. Also, dass man da das Tracking-System könnte ausbauen. Jetzt seid ihr da im Austausch mit den Verantwortlichen von anderen Touren. Das nehmen ja jetzt eine Vorreiterrolle ein als Tour de Suisse. Zum Beispiel mit denen von der Tour de France oder mit dem Giro d'Italia.
Also es hat gewisse Interessenten gegeben in der Vergangenheit. Das sind allerdings kleinere Veranstalter oder neue Veranstalter, die sich bei uns gemeldet haben, die dann nach der Tour muss das Feedback von uns wollen. Die ganz grossen haben sich nicht bei uns gemeldet. Aber wir sind zum Beispiel auch mit dem Weltverband im Austausch, wo bereits ist schauen, wie das System funktioniert. Und ich glaube, es ist jetzt einfach mal so ein Anstoss in einer Diskussion, wo allenfalls eben noch etwas lang wird dauern in meinem Verständnis, aber ich glaube, mit dem Schritt, dass wir es jetzt einmal gemacht haben, wird da sicher auch bei anderen Rennen und hoffentlich eben flächendeckend dann irgendwann konkret diskutiert werden.
Vielen Dank und euch weiterhin eine erfolgreiche und vor allem eine unfallfreie Tour de Suisse.
Danke vielmals, schönen Tag.
Olivier Senn ist das, Direktor von der Tour de Suisse. Tour de Suisse, die läuft zum ersten überhaupt mal mit dem GPS-Tracker. Also die Athletinnen und Athleten sind das sicherer. Heute sind die Männer an der zweiten Etappe, das heisst 177 Kilometer, die es zu bewältigen gibt, von Aarau bis an Schwarzsee. Und die könnt das Rennen schauen auf SRF 2. Das Fernsehen beträgt heute am Nachmittag.
SRF 1 Morgengast.
Stahlblaue Felder, silbrige Luft, Röntgenbildhimmel, orange Zeltli Duft, Grillen zirpen Mozart, der Weizen schunkelt still, Wolken ziehen auf, aber das Herz klopft wild, weil's glücklich macht. Einfach da für uns, mit in einer Dalmatiner Vollmondnacht. Ist der Wein, der mich so glücklich macht? Ist es die frische Luft oder die Mondartigskraft? Sag ich alles nur so, bis der Morgen verwacht. Oder bleibt etwas hängen von dieser Dalmatiner Vollmondnacht? Wir sehen mit tausend neuen Augen auf unser Hollywood-Planet. Spinnen liebestrunke Ideen. Ja, mehr ist nicht mehr mehr. Lieber Uhrzeitstille als Insta-Bilder-Flut. Umbruchstimmig. Sag, was schauen wir nur zu? Du schaust und lachst. Komm, wir bleiben noch ein bisschen da. Schauen dich los. In der Dalmatiner Vollmondnacht ist der Wein, der mich so glücklich macht. Ist es die frische Luft oder die Mondartigskraft? Sag ich alles nur so, bis der Morgen verwacht. Oder bleibt etwas hängen von der Dalmatiner Vollmondnacht? Der Elfi flog aus Moskau, fliegt über euch. Und im Tal hört's rauschen hier. Aber da ist es nicht laut, nur deutlich was. Ja, was es wirklich braucht. Es ist ein Dalmatiner von Mondnacht. Ist der Wein, der mich so glücklich macht. Ist es die frische Luft oder die Mondartigskraft? Sag ich alles nur so, bis der Morgen verwacht. Oder bleibt etwas hängen von der Dalmatiner von Mondnacht? Hey, der schöne Dalmatiner von Mondnacht.
Er kommt aus Indien und ermittelt in Zürich. Der Privatdetektiv Vijay Kumar.
Das ist Combox von Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma.
Per Zufall geraten der Privatdetektiv Vijay und seine beste Freundin Miranda an einen extrem schwierigen Fall.
Oh nein, oh nein, oh nein! Das ist ja Horror! Ein Kind ist entführt worden! Dein Kind ist entführt worden! Du sagst ja gar nichts. Passiert das noch öppe?
Aber der Vijay ermittelt auf seine gewohnt coole Art.
Hadid, der vorne sind!
Schnell, die musst du verwischen!
Was ich? Hey, der ganze Tag der Rasse Vorsprung, ich bin doch nicht der Spider-Man!
Vonopoli. Der neueste Fall für den Vijay Kumar. Vom Sunil Mann und der Karin Berry. Die ersten beiden Folgen können Sie schon jetzt hören auf srf.ch/hörspiel oder im SRF-Podcast Krimi.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 7.29 Uhr zur Entwarnung im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Neuendorf und Baden-West. Keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann die A1 Richtung Zürich zwischen Aarau-Ost und Bierfeld Stau. Weiter in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Wettingen-Ost und ab Birmensdorf Stau. Dann auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen Seebach und Zürich-Ost. Weiter auf der A1 Richtung Zürich zwischen Baltenswil und Wallisellen und auf dem Nordring Richtung Bern ab Seebach. Dann die Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Wangen an der Aare Stau. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern ab Weil bis Wettstein und dann noch die Zentralschweiz auf der A4 Richtung Zürich zwischen Schwyz und Goldau ebenfalls Stau. Es ist morgen um 7:30 Uhr. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Fahrt und bei uns gibt es Nachrichten über sich mit dem Dominik Rolli.
Israel und der Iran haben weitere Angriffe aufeinander geflogen. Im Iran berichten die Staatsmedien, dass Geheimdienstchef Mohammed Qasemi sowie dessen Stellvertreter getötet worden seien. Es handelt sich dabei um die beiden obersten Vertreter der iranischen Revolutionsgarden. Aus Israel gibt es Berichte über Verletzte in der Stadt Haifa. US-Präsident Donald Trump hat die Einwanderungsbehörde angewiesen, ihre Aktionen auszuweiten, insbesondere in demokratisch regierten Städten. Die Beamten der Einwanderungsbehörde ICE sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um das größte Massenabschiebungsprogramm der Geschichte umzusetzen, so Trump wörtlich. Und im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst, der eine Politikerin und ihren Ehemann erschossen haben soll. Der Verdächtige wurde im Süden des Bundesstaats festgenommen nach einer groß angelegten Fahndung. Er soll am Samstag die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und ihren Mann erschossen haben. Bei einem weiteren Angriff wurden ein demokratischer Senator und dessen Frau schwer verletzt.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Say you don't know me, I recognize.
Guten Morgen mit SRF 1, mit Musik von Mark Anthony und mit dem Gaudenz Weber, der hier im Studio ist.
Und nicht vergessen mit der Elena Bernasconi.
Wir spielen Morgenstund an Goldimund als nächstes, übrigens mit dem Urs Schönholzer aus Bern.
Senza andare ne si va. Ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Valutation, valutation.
Ehi, amore mio, non capisco perché tu vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me sulle tation. Oh, sulle tation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane, perché assassination, assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è.
Der Adriano Celentano mit dem italienischen Klassiker. Guten Morgen.
Morgenstund hat Gold im Mund. Präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für E-Bike-Reisen. Informationen unter twerenbold.ch.
Und mitspielen tut heute Morgen der Urs Schönholzer aus Ittigen bei Bern. Guten Tag.
Guten Morgen miteinander.
Urs, du hast vorhin noch eine kleine Hetzaktion gehabt. Und zwar bist du durch, glaub, dort, wo du arbeitest, so ein bisschen durchs Gebäude durchgeirrt und hast gehofft, dass du irgendwo WhatsApp-Empfang hast. Das haben wir jetzt hergebracht. Bist du sonst gut in den Tag gestartet?
Eigentlich schon, ja. Eigentlich alles tiptop. Eben, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen nervös gemacht, dass ich da irgendwo keinen Empfang hatte oder was auch immer. Aber jetzt klappt es ja.
Hey ja, jetzt bist du da, jetzt bist du dran. Und ich hoffe, du kannst noch ganz kurz ein bisschen durchschnaufen. Gib dir noch ein bisschen Zeit. Ich stelle dich schnell vor. Du bist nämlich in der zweiten Runde. Für alle die, die gestern Sonntag nicht gehört haben. Der Urs Schönholzer aus Ittigen bei Bern ist 52, arbeitet bei der BLS, also bei der Eisenbahn, und ist Langstreckenläufer. Das ist dir wahrscheinlich jetzt zu gut gekommen, wo du ein gutes Plätzchen gesucht hast, oder? Sich schnell von A nach B bewegen. Wo bist du jetzt eigentlich gelandet?
Also jetzt bin ich da, wir haben da im Büro so Telefonkabinen, wo man eigentlich ungestört telefonieren kann. Ich bin eigentlich so in einer drin und habe eigentlich gestunken, dass da kein Empfang ist, aber jetzt hat der Funk, also ich nicht müssen.
Dermassen ruhig, dass man so gut versteckt ist, dass man es fast nicht mehr herbringt, gell? Ja, genau. Also, lass jetzt mal, zweite Runde. Das heisst, es geht auf maximal 350 Franken. Reisegutscheine, der Gaudenz, der vis-à-vis sitzt, der schaut, dass da alles richtig läuft. Und du hast von gestern nachher noch ein Stichwort, das im Spiel ist. Das Stichwort heisst Protest. Und wie es immer bei diesem Spiel ist, gibt es dann noch ein zweites Stichwort, das du auswählen kannst. Das wäre geheim. Was du lieber hättest?
Den nehmt die Protest.
Am Tag der Militärparade zum 250. Gründungsjubiläum vom US-Heer haben Tausende von Demonstranten gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Unter welchem Motto haben die Proteste stattgefunden?
Das war gegen Migrationspolitik. Rassismus, aber jetzt das Motto genau. Weiß ich nicht.
Eieieiei.
Es hat überall so grosse,
No Kings.
Wäre die richtige Antwort gewesen, ganz genau. No Kings ist das Motto gewesen.
Keine Könige.
Genau, keine Könige, weil die Demonstrierenden haben Donald Trump vorgeworfen, unter anderem, er versuche wie ein König zu regieren.
Ja gut, jetzt, du kannst immer noch 300 Franken Reisegutscheine holen, wenn die weiter richtige Antwort ist. Also, geheim hätte oder
treffen?
Dann nehme ich treffen.
Der Regierungschef der G7-Staaten treffen sich aktuell in Kanada. Zu den G7 da gehören Japan, Kanada, die USA und aus Europa Großbritannien, dazu noch Frankreich und Deutschland. Und welches weitere europäische Land noch?
Italien.
Bella Italia mit der aktuellen Premierministerin Giorgia Meloni und das ist richtig aus.
Voilà, dann gehen wir zu der dritten Frage. Rennen oder geheim?
Und dann nehmen wir das Rennen.
Tour de Suisse, die läuft ja aktuell, seit gestern sind die Männer im Einsatz. Die Frauen, die sind fertig geworden schon. Ich würde von dir gerne wissen, wie heisst die Siegerin von der diesjährigen Tour de Suisse bei den Frauen mit Vor- und Nachnamen?
Es ist Marlene Reusser.
Marlene Reusser, die Bernerin, ganz genau, das stimmt. Und sie hat es übrigens schon zum zweiten Mal nach 2023 souverän gewonnen, Tour de Suisse von den Frauen.
Und du hast souveränst geantwortet, Urs.
Absolut. Ja.
Ausser beim ersten.
Ja, das war ein fieser Stolperer von gestern nachher noch. Das ist sozusagen noch vom Wochenende. Ah, ja.
Ja, ich
hätte
gewusst, einfach ein bisschen zu spät.
Ja, also, genau, so ist es.
So ist es.
Das ist, so ist genau es. So ist es.
Ja, genau. Ja.
300 Franken Reisegutschein hast du geholt und von dem her, hey, so, du hast ganz viel richtig gemacht und ich wünsche dir von dem her ganz einen guten Tag noch. Ich hoffe, dass die 300 Franken dann auch kannst geniessen.
Das werden wir ja wohl. Das wird kommen, ja.
Morgenstund hat Gold im Mund. Präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für E-Bike-Reisen. Informationen unter twerenbold.ch.
Urs Schönholzer, der da gehört hat, aus Eitingen bei Bern, der mitgespielt hat. 0848 440 222 ist Telefonnummer, wenn ihr morgen gerne mit dabei wäret. Das Stichwort, das wir übrigens drinnen haben, lautet geheim.
¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre. I've got a secret, I cannot keep it. It's just a whisper of a distant memory. Just a dream. Or so it seems. Take me back to the place I'd rather be. You left a fire in my eyes that lightens up the darkest skies. I'm giving up, I'm letting go. I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. I'm free to be, I'm letting go. I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. Find my love, my dolce vita. Show me where I need to go. ¿Dónde está mi chico latino? Qué sueño, dulce y pequeño. Yo no sé, pero no es un cuento. Mi corazón con tormento. Chico latino, te quiero, o simplemente te sé. Yo lo sé, el camino es un sueño latino. Take me back to my sweet La Vida. Find my love, my dolce. Show me where I need to go.
Jerry Halliwell mit so ein bisschen Latino-Vibes und Summer-Grooves, Mi Chico Latina.
SRF Meteo.
Mit dem Jan Eitel. Und Jan, du sagst ja, heute können wir die Fenster auftun und neben offen lassen, um durchlüften.
Genau, weil aktuell haben wir etwa 16 Grad und am Nachmittag gibt es etwa 23 Grad. Also der Sommer macht mal kurz Pause, außer vielleicht gerade Richtung Westen. Genf könnte es 25 Grad geben oder dann im Rhonetal da auch ein bisschen drüber mit 28 Grad. Und heiss ist es geblieben im Süden. Dort gibt es wieder 30 Grad. Im Süden ist der ganze Tag sonnig, dort haben wir auch den Nordföhn, der noch mässig bläst. Sonst haben wir im Norden viele Wolken, die Wolken lockern sich auf und dann gibt's dann auch dort mehr und mehr vom Sonnenschein. Im Westen geht das Ganze ein bisschen schneller oder im Wallis. Im Osten, gerade so der Urnalpen bis Prättigau, da braucht man schon ein bisschen mehr Geduld. Dort könnte es auch noch da und dort einen Gutschregen dabei haben.
Und wie geht das Wetter weiter?
Sonnenschein gibt's viel diese Woche. Wir haben Hochdruckwetter. Eigentlich von morgen bis Ende Woche geht's mit viel Sonne weiter. Höchstens ab und zu mal ein paar Schleierwolken oder dann über den Bergen ein paar Quellwolken. Aber auch die bringen praktisch nichts. Es geht also trocken weiter. Und von den Temperaturen geht's auch wieder im Norden Richtung Sommer. Schon morgen 26 Grad und am Donnerstag dann knapp 30 Grad. Ähnlich wie auch im Süden.
Ab dem Donnerstag, das wird alle die freuen, die dort den Viertag haben. Frau und ich Name ist am Donnerstag. Und entsprechend gibt's, also in der Schweiz doch dann noch der eine oder die andere, die ein paar Tage frei hat.
Wenn ich mein Leben müsste beschreiben, dann wär's wahrscheinlich Schadelkrut. Es wär ein Strauss aus Alpenrot. Flog hoch über dem Baumus. Stets in Trauer müsste ich leben. Ich wär Iosensotee. Und hätte Tränen in meinen Augen, gäb's die Lieder alle nicht. Denn das sind für mich Lieder, die für immer sind. Lieder wie die sind meine für immer sie.
SRF Verkehrsinfo.
Von 7.59 Uhr in der Westschweiz, die A9 Richtung Lausanne. Stau ab Schäbre wegen eines Unfalls bei Belmont. Dann in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern ab Ball bis Wettstein Stau. Die Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Herkingen und Wangen an der Aare. In der Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Spreitenbach. Dann auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Seebach und auf der Flughafenautobahn ab Kloten Süd sowie auf der A1 Richtung Zürich zwischen Baltenswil und Zürich Ost. Gute Fahrt wünsche ich. Es ist 8 Uhr, das Nachrichtenmagazin heute Morgen mit Susanne Stöckel. Guten Tag.
Guten Morgen. Die Luftangriffe zwischen Israel und dem Iran gehen weiter. Wir sagen, wie die Menschen im Iran diesen Krieg erleben und warum sich der russische Präsident Putin nun als Vermittler anbietet. Und dann noch der Blick in die Schweiz. Die Gebäudeversicherung deckt ja die Risiken von Naturkatastrophen. Und auch in Zukunft funktioniert sie gut, auch wenn es steigende Gefahr für solche Ereignisse gibt. Der Beitrag und der Einblick dazu ebenfalls bei uns. Und der Montag, der wird je länger, je freundlicher, Sandro Peter, oder?
Guten Morgen, genau so ist es. Zuerst ist es noch bewölkt und lokal etwas nass. Dann wird es allmählich sonniger bei maximal 23 Grad. Und im Süden ist es sommerlicher, noch sommerlicher. Schön bei 30 Grad.
Jetzt also erstmal der Blick in den Nahen Osten. Israel und der Iran haben sich eben erneut gegenseitig angegriffen, die vierte Nacht in Folge. Und dabei gab es auch wieder Todesopfer, Sandro Peter.
Der Iran habe Raketen auf Israel abgefeuert, heißt es von israelischer Seite. Es habe Explosionen gegeben in der Stadt Haifa. Laut den Angaben sind dort mindestens 4 Menschen getötet und weitere verletzt worden. Zuvor gab es auch schon Meldungen von Explosionen in Tel Aviv oder Jerusalem. Zuvor hatte Israel Ziele im Iran beschossen. Das israelische Militär sagt, es habe Abschussrampen für Raketen angegriffen und auch Kommandozentralen der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran hat außerdem gemeldet, dass der Geheimdienstchef Mohammad Qasemi und sein Stellvertreter getötet worden seien. Der Iran hat am Abend auch erstmals offizielle Opferzahlen bekannt gegeben, seit der Konflikt eskaliert war am Freitag. 224 Menschen seien getötet worden und fast 1300 seien verletzt worden. Israel hat bis jetzt von insgesamt 18 Todesopfern und mehr als 400 Verletzten berichtet.
Schauen wir uns die unterschiedlichen Seiten noch ein bisschen genauer an, blicken wir in den Iran und